Du sollst mit nacktem Finger nicht auf angezogene Leute zeigen, hat meine Mutter immer gesagt. Ja, und schon gar nicht sie anstupsen, wie es Tim Walter mit dem vierten Offiziellen gemacht hat. Darüber und über die 4:2 Niederlage beim KSC wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 134. Und ich begrüße Arne, Moinsen.
Jo, Mo.
Und Jannis am Start, Moinsen
Moin.
ebenfalls. So, Jungs, die erste Frage: Habt ihr das Spiel gesehen? Wir haben es nicht zusammen gesehen. Von daher konntet
Nein,
ihr es verfolgen? Nein, warum brauche ich das eigentlich überhaupt?
durfte mich wieder an den Jungs von HSV Netradio erfreuen, die also immer noch ein Lichtblick, ein positives hatten jedes Mal. Also kann ich nur empfehlen. Gut, haben natürlich auch meine
Ja.
das Ergebnis leider nicht beeinflussen können. Aber die Jungs waren wieder gut drauf, waren ehrlich.
Das macht Spaß immer, ne?
Ja.
Muss ich auch sagen. Das habe ich in
Ja.
Mallorca, irgendwo in Spanien mal zwei Spiele gehört und muss auch sagen, man hat auch Bock, die so mitgehen, ne? Und das macht Spaß, das muss ich auch sagen. Das ist immer
Ja.
gut. Auch das Relief, oder wie das heißt, von Relive von HSV TV. Das kann man sich natürlich immer erst hinterher angucken, das gesamte Spiel, aber es wird eben in dem Moment live quasi kommentiert und die gehen auch immer so richtig ab. Also das, wenn man ein gutes Spiel sich nochmal angucken will, dann macht das auch richtig Bock, die Jungs dann kommentieren zu hören. Anstatt irgendwelche gelangweilten oder Anti-HSV-Kommentatoren von Sky oder Wow oder wie das jetzt heißt, ne? Also, ja.
Ja,
Alle, alles.
ich hab's gesehen. Ich hatte Momente, wo ich wegschalten wollte oder irgendwas anderes machen, irgendwie Socken aufrollen oder keine Ahnung, aber ich hab's dann durchgezogen. Ich hab's mir angesehen, ja.
Weil Sie ahnen jetzt Mikro wieder aus gerade oder ist das nur bei mir sind? Ihr werdet aber in jedem Fall alle, also du hast es ja auch gesehen, Jan, ich auch. Wir reden kurz mal über, was sonst passiert ist, weil das in diesem Fall ja auch wieder ganz interessant war. Denn es hatte Bielefeld gegen Darmstadt in Bielefeld gespielt und ja, die Darmstädter mit 3:1 wieder nach Hause geschickt. Und am Samstagabend Spitzenspiel Düsseldorf gegen Heidenheim, das ging 1:1 aus. Böse Zungen sagen dann immer, ja, dann ist ja klar, dass der HSV, der jetzt den Tabellen Ersten übernehmen kann, dann verliert. Wie hattet ihr das gedacht? Hattet ihr auch geglaubt, oh, das ist eher ein schlechtes Zeichen, weil man sich dann eher wieder nicht so reinhängt oder irgendwie, oder?
Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass genau diese Zeiten jetzt mal vorbei wären und dass wir da anders auftreten. Aber das hatte ich wohl auch nur gedacht.
Also du hast nicht so geglaubt, dass das, also du hast geglaubt, wir kriegen den ersten Tabellenplatz dieses Wochenende mal hin. Ich
Ja, ich
glaube,
hatte gedacht, dass wir jetzt so weit sind, dass wir das nutzen können. Und ich muss sagen, dass ich weiß nicht, wie viel Beine ein Trainerstuhl hat. Und es gibt ja auch Stühle, die stehen auf drei Beinen. Aber wenn er ursprünglich vier hat, also eins ist weg für mich, weil ich muss da ganz klar sagen, aus drei Gründen, man kann so ein Spiel ja verlieren. Man kann ja diese Chance verpassen. Aber man kann ja in so ein Spiel nicht gehen und dann da auflaufen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Und zwar aus drei Gründen. Einmal, es geht darum, dass man den ersten Tabellenplatz einfahren kann. Zweitens, man weiß, dass der KSC hoch motiviert ist gegen den HSV. Seit dieser Relegationsgeschichte haben sie uns so zu ihrem Spezialfeind auserkoren. Also man weiß, dass die richtig aggressiv rangehen. Und drittens, es ist in Heidenheim vor kurzem passiert und das darf dir nicht dann danach gleich wieder passieren. Und deswegen muss man da ganz klar sagen, dass da hat der Trainer richtig Punkte verloren bei mir. Richtig.
also Punkte beim KSC verloren und bei dir, das sieht nicht gut aus. Wollen wir mal kurz über das Spiel sprechen, wie es eben abgelaufen ist. Also Haier hat nach Gelbsperre den Schonlau übernommen und wen hatten wir noch? Und Katterbach war auch wieder am Start. Ja gut, das war die einzige Änderung. Dann ging es, ich habe die ersten 6, 7 Minuten nicht gesehen, aber die sollen ja noch sehr gut gewesen sein. Dann bin ich erst von Fernseher geraten und ich habe eigentlich nur das Schlechte dann gesehen. Und das fängt dann schon in der 10. Minute an. Da verlängert Kaufmann per Kopf auf Nebel. Ja, und da geht es ja eigentlich schon los, ne? Die Tore hast du ja auch alle gesehen, denke ich mal, Arne. Wie beurteilst du das Verhalten von David oder von unserer Verteidigung beim ersten Tor? Woran liegt das oder wer ist da schuld?
Nee, ich habe also in der Tat bisher nichts gesehen und werde mir das mit Sicherheit nochmal antun. Ja, im Nachhinein mit Freunden gesprochen, die es gesehen haben, die zum Teil also noch heftiger urteilten über Jonas David, als ich das in seinen Anfängen getan habe. Sowohl was Zweikampfverhalten als auch Schnelligkeit betrifft. Konnte man tatsächlich aus der Berichterstattung auf HSV-Net Radio gar nicht mal so heraushören. Da waren also eher Haier und Muheim im Kreuzfeuer.
Das ist das zweite Tor, ne? Also da,
Ja,
wenn wir
grundsätzlich.
gleich.
Ne? Also das hat man ja auch selber, also wie gesagt, selber mitbekommen dann am Radio. Dass sie wirklich also jeden Fehlpass und jedes unnötige Dribbling, was verloren wurde, natürlich erwähnt haben. Und das habe ich so bildlich vor Augen, weil das natürlich in den letzten 2, 3 Spielen, Nürnberg vielleicht mal ausgenommen, immer wieder passiert ist. Und von daher konnte man sich das bildlich sehr gut vorstellen bei den beiden. Zu Jonas David wurde nicht so viel gesagt. Wie gesagt, die Geschwindigkeitsdefizite und das Zweikampfverhalten, das wurde mir dann persönlich zugetragen von Leuten, die es gesehen haben. Ja, also kein Zweitliganiveau und so. Gut, beides in einem war ja auch das Gegentor gegen Darmstadt mit Schnelligkeitsproblem und Stellungsspiel. Von daher kann man sich das auch gut vorstellen. Ja, also ich war ja nie hundertprozentig überzeugt, dass wir also wirklich so richtig, richtig durchgängig sattelfest sind, trotz des Tabellenplatzes und so weiter und so fort. Wie eben schon gesagt, Muheim und Haier hatten immer mal ihre eigenen fehlgeschlagenen Dribblings oder komische Pässe. Zudem ist Haier also auch relativ schnell überspielbar durch schnelle Spieler. Das haben wir gegen, ich glaube, auch Darmstadt sehr gut sehen können. So, und wenn die Stabilität wirklich nur aus Kontinuität besteht, mit einem ebenfalls nicht schnellen Schonlau, und sowas dann mal aus natürlichen Gründen im Rahmen einer Fußballmannschaft, nämlich Gelbsperren, Sperren oder Verletzungen, dass da eben mal quasi der Hauptstabilitätsfaktor ausfällt. Dann kommt da ganz schön viel ins Wanken. Und von daher will ich gar nicht so viel über dieses Spiel sprechen, sondern einfach nur beten, dass Schonlau am Wochenende wieder auf dem Platz steht. Ja, es wird ja auch langsam eng, wenn du da noch hinstellen willst, ne?
Ja, aber habt ihr das Gefühl, dass es jetzt wirklich an Schonlau liegt oder nicht generell an der Einstellung? Denn man muss ja sagen, das hat man ja gesehen, sowohl in dem Heidenheim-Spiel als auch in diesem Spiel, dass wenn die Typen wachgerüttelt werden, dass sie dann plötzlich eine ganz andere Leistung abrufen. Und kann es nicht sein, das wird nämlich auch viel von anderen Experten so bewertet, dass der HSV einfach Bock hat, Tore zu schießen. Wir schießen ja auch eine Menge Tore im Moment und keinen Bock hat, nach hinten zu arbeiten. Das heißt also, da fehlt einfach dieser hundertprozentige Einsatz, nach hinten zu arbeiten und dann passieren solche Dinge. Denn sie sind ja auch mit Schonlau passiert in Heidenheim. Also daran kann es ja auch nicht nur liegen. Und man sieht es ja auch irgendwie, die Spieler sind ja dran. Also Schonlau ist natürlich, wenn er fehlt, da gibt es Abstimmungsschwierigkeiten und da waren sicherlich auch die Spieler teilweise frei, wo sie nicht freistehen sollten. Aber gerade David, der ist ja am, oder Haier und Muheim, die sind ja an den Spielern dran gewesen. Und man hat so das Gefühl, ey, gebt mal Gas, ey. Was weiß ich, was ihr macht. Ihr müsst hier nicht umlegen, aber es muss mit viel mehr, ja, Druck und Aggressivität da in die Zweikämpfe gegangen werden. Und das vermisse ich
Ja.
so.
Also ich
Oder?
glaube, A, dass Schonlau ist ja schon der Kommandogeber für die Viererkette da hinten. Ne? Das scheint unter Haier eben halt nicht so gut funktioniert zu haben. Und ich finde, als Innen, also für die ganze Mannschaft kann man das vielleicht sagen, dass sie Bock haben, Tore zu schießen, aber zumindest die Innenverteidiger sollten Bock haben, hinten zu verteidigen. Und was David gemacht hat, jetzt beim 1-0 vom KSC, das war ja eher so ein Basketballverteidiger. Also der macht ja ein körperloses Spiel, wie er neben ihm herläuft. Gut, dieser Schuss war jetzt natürlich auch ein Hammerschuss und der ist auch selten drin. Aber trotzdem, man kann ja schon mal so ein bisschen stören und rempeln und zupfen und ich weiß nicht was. So brav muss man da nicht nebenher trotteln.
Also es ist ja alles über die rechte Seite im Grunde genommen. Über unsere rechte Seite sind die Tore ja gefallen und oder umgekehrt, über deren rechte Seite, unsere linke
Ja.
Seite. Und ich finde, beim ersten Tor hast du echt absolut recht. Das ist auch ein bisschen geiler Sonntagsschuss quasi, der jetzt auch unser Torwart sehr überrascht. Und ja, da konnte man nicht viel machen. Man hätte ihn vorher verteidigen müssen, aber der Schuss selber war dann eben auch so ein bisschen glücklich. Eher die beiden Tore, die danach kommen. Und nicht nur die beiden Tore danach, sondern die drei Chancen vorm dritten Tor, die also wenn man sich das anguckt, das sind drei Chancen, die auch die entscheidenden Spieler, nämlich Kaufmann, Nebel und Jensen, so kläglich verschossen haben, dass es man in einem Normal hätte es da auch schon viel früher 3-4-0, am Ende eben sogar 5-0 stehen können. Also das waren eben nicht nur diese zwei Tore, die nach dem 1-0 noch kamen, sondern es waren eben unzählige Chancen oder eben fünf Chancen, wo du einfach gedacht hast, wie kann es sein? Also, dass wir die nach dem Nürnberg-Spiel, wo Arne auch so schön sagte, so langweilig, aber eben erfolgreich langweilig und dann plötzlich so alles andere als langweilig, sondern so angreifbar und einfach, ja, ein ganz anderes Bild abgebend, weil eine Mannschaft mal. Und das hat man ja besonders an dem Kaufmann gesehen. Absolut. Und die meisten Mannschaften sind ja eigentlich heiß darauf, uns zu schlagen. Aber die aus den genannten Gründen von Jan auch sind natürlich oberheiß. Und Kaufmann, pff, ja, wie er beim 2-0 sich da den Ball noch erkämpft vor der Linie. Und dann natürlich unverständlich, warum dann immer in der Mitte, da sehe ich eher den Fehler, auch bei Schonlau, dass Schonlau eben fehlt, dass die Abstimmung da. Also, dass da immer in der Mitte auch noch einer frei stand, ne, der dann das Tor macht. Oder eben dreimal sogar nicht. Aber naja. Gut. Es war ein Trauerspiel, muss man ja so sagen. Sogar so, dass schon, und das haben wir eigentlich noch nicht erlebt, unter Tim Walter in der 38. Minute gewechselt wurde. Also David ging raus, Montero kam rein und ja, Katterbach ging raus, aber das war, weil er sich verletzte. Und dann ging es eben 13 in die Halbzeit. Habt ihr an ein Heidenheim 2.0 geglaubt? In diesem Moment. Oder?
Geglaubt kann man nicht sagen, aber ich würde das eher so eine Art Neugier nennen, dass man sagt, also, okay, was passiert jetzt? So, man kann nicht erwarten, also da kann auch der HSV nicht erwarten, dass er die erste Halbzeit immer verpennen kann und in der zweiten Halbzeit noch drei Tore macht. Dass sowas öfter klappt, also das muss jedem klar sein, dass das eigentlich nur einmal die Saison funktioniert und aber man hat natürlich so Sensationshoffnung gehabt, deswegen hat man weitergeguckt. Und wenn dann halt auch natürlich ordentlich mit Nemeth und Königsdorfer offensive Leute reinkommen, dann hofft man zumindest da auf ja, auf einen Angriffs-HSV.
Also ich glaube, ich habe mehr daran geglaubt, dass es klappen kann, als in der Halbzeit gegen Heidenheim. Weil da habe ich gedacht, okay, das kannst du völlig abschenken. Jetzt habe ich zwar auch gesagt, in der Halbzeit, ja, das werden wir nicht nochmal hinkriegen. Wir werden vielleicht ein, zwei Tore machen, aber dann kriegen wir noch eins. Aber es ist nicht, das Einzige, was wir so gesagt haben in der Halbzeit, ja, wenn wir früh ein Tor machen, dann wird es vielleicht geil. Und das ist dann ja auch glücklicherweise passiert, ne? Also.
Das ist passiert, aber danach ist das Spiel ziemlich eingedümpelt, finde ich. Also das hat mich eigentlich gewundert, dass erstmal dann der HSV zufrieden war und Karlsruhe gesagt hat, okay, dann agieren wir jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und dann, finde ich, gab es lange eine relativ ruhige Phase. Also eigentlich so, als hätte das Spiel, als hätte es die erste Halbzeit nicht gegeben, war, schien der HSV mehr oder weniger so zufrieden zu sein, damit ein Tor gemacht zu haben. Das fand ich irgendwie seltsam.
Ja, wir haben gegen Heidenheim auch erst in der, da haben wir erst in der 70. Minute, also jetzt war es die 50. Glatzel, das 2:3. Und gegen Heidenheim starteten wir mit den drei Toren zum Ausgleich erst in der 70. Minute. Deswegen hatte man sich wahrscheinlich so, oder wir auch vor dem Fernseher, hat man sich gedacht, ach komm, jetzt haben wir noch mehr Zeit, den Ausgleich noch zu schaffen oder den Sieg. Und dann, wie du sagst, passierte nichts. Und genauso wie gegen Heidenheim fiel dann aber das 2:3, genauso der gleiche Torschütze, nämlich in der 80. Minute das 2:3. Und ja, in dem Moment denkt man ja wieder, ah, geil, jetzt ist alles möglich. Ne? Da war doch wieder, ich meine, das war eine geile zweite Halbzeit, muss man ja einfach mal sagen. So dann. Ne?
Wenn man
Und
nur die zweite Halbzeit sich anguckt, dann war es auf jeden Fall ein schönes Spiel, ne? Und es freut mich auch sehr für Glatzel, der zwei schöne Tore gemacht hat. Und man muss auch sagen, dass ich weiß nicht genau, gut, vielleicht beim 1:0 kurz nach der Halbzeit, aber dann das 2:0. Es war ja nicht so wie beim Heidenheim-Spiel. KSC ist nicht so nervös und wackelig geworden. Bei Heidenheim hattest du ja das Gefühl, die waren dann also so durcheinander und so in Angst, dass sie dieses Super 3:0 noch total vergeigen werden, dass sie dann auch quasi sich selbst da hinten ein Bein gestellt haben. KSC war nicht so wackelig. Also das war das zweite Tor von Glatzel, das war halt auch wirklich ein sehr gutes Tor, was auch der Kopfball auch wirklich schwer zu halten oder zu verteidigen war. Aber es war trotzdem, ja, wie man dann auch sieht, dass der KSC danach dann getroffen hat, nicht so, dass Karlsruhe da denn so nervös geworden ist wie Heidenheim.
Ja, das kann man so sagen. Leider ist dann eben auch noch das Foul von Montero bestraft worden. Ja, im Grunde genommen war er also letzter Mann, foulte den, ich habe es jetzt gar nicht genau, wen er gefoult ist, auch egal, und bekam dafür die rote Karte. Und manch einer fragte
War
sich,
auch Schleusner, meine ich.
ja, genau, richtig. Und ja, genau. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich mit dem Schiedsrichter los, Stegemann, vorher Kaufmann, was der sich alles erlauben konnte. Meine, denn der wurde dann ja auch runtergenommen, logischerweise, weil er war kurz vor der zweiten gelben Karte, vor dem Platzverweis, aber mit welcher Aggressivität der reingegangen ist und ja, unser Junge wird dann vom Platz genommen. Ein bisschen schade das Ganze, aber
Ja,
ja,
gut, aber
ist
das
so.
war, also das muss man machen. Also auch wenn ich nicht glaube, dass wir jemals einen normalen Spielverlauf unter Stegemann als Schiedsrichter gesehen haben. Und auch wo es fast wie eine Absprache aussah, dass der Kaufmann so lange hat da laufen lassen. Also jeder Trainer hätte ja normalerweise sagen müssen, okay, der ist jetzt mit seinem übermotivierten Einsatz da, immer verletzungssuchend in die Zweikämpfe springt. Der ist schwer gelb-rot gefährdet, den muss ich irgendwann runternehmen. Als wenn er wüsste, dass Stegemann das nicht macht, lässt er ihn einfach immer weiterspielen. Aber man muss sagen, diese gelbe Karte für Montero, die ist, da kann er gar nichts anderes machen. Ne, so wie er,
Nee,
wir
nee,
haben
nee,
wieder,
würde ich auch.
wir haben wieder die Situation, und deswegen war ich bei dem im letzten Spiel halt so unzufrieden mit der Schiedsrichterentscheidung. Wir haben wieder die Situation, dass der Verteidiger den Stürmer kreuzt, mehr oder weniger, und der dann fällt. So, und das wird wohl so gesehen, als wenn er letzter Mann gewesen wäre, obwohl das wäre glatt rot gewesen, aber egal. Auf jeden Fall ist es in dem Fall nachvollziehbar, dass er da gelb geben muss. Was mich wundert bei andersrum, letztes Mal hatten wir es auch so, bei Glatzels Tor, das wurde zurückgepfiffen, und da ist auch der Verteidiger vor ihm quer gelaufen. Glatzel
Ja.
erwischt ihn, und da war es ein Stürmerfoul. Und das ist halt das, was ich da letztes Mal nicht verstanden habe. Ja, wer entscheidet wann? Ja, ob der Stürmer dem Verteidiger ins Bein tritt, oder der vielleicht hätte sich Montero fallen lassen und ganz schlimm Aua schreien sollen. Und dann, das macht also diese spontane Auslegung der Schiedsrichter. Das nervt einfach. Also in diesem Fall fand ich's richtig, aber im Nürnberg-Spiel fand ich die Auslegung halt falsch.
Was ich eigentlich noch ein bisschen entscheidender falsch fand, war das, was vorausging dem 4 zu 2 für den KSC, das Ende dann des Spiels quasi. Denn da gab es ein Handspiel von Gandolf. Und das war nun ein ganz eindeutiges Handspiel, das man auch als ein Pass werten kann. Also er
Ja.
bekommt den Ball nicht nur an den Arm, sondern er bewegt ihn auch so und spielt ihn quasi da einem, ob absichtlich oder nicht, aber das kann man sich ganz genau angucken, spielt ihm einen Mitspieler zu, der dann im Grunde genommen das Tor
Ja.
einleitet. Also das ist so oft schon abgepfiffen worden, so eine Geschichte, und als kein Tor gewertet. So oft schon. Und
Ja.
dann eben jetzt nicht. Also klar, dann
Also
steht's.
das Interessante ist das aus vielerlei Hinsicht, nämlich weil du sagst, das kann man sich angucken. Ich habe mir die Zusammenfassung, glaube ich, von Sport 1, von der Sportschau und von Sky angeguckt, oder Wow, wie die sich nennen. Und da wird es nirgendwo weder gezeigt noch erwähnt, dass da
Ja,
ein
das
Streit.
ist absolut richtig. Es wird nicht gezeigt, nicht erwähnt. Genau.
Und
Und
das
aber
ist auch etwas, was ich irgendwie in der Berichterstattung nicht nachvollziehen kann. Dann zeigt man danach natürlich liebend gerne, wie der Trainer ausflippt. Und aber warum? Und dass er zu Recht sauer ist, also ich will jetzt sein Verhalten ist nicht gerechtfertigt, aber dass er sauer ist, ist ja gerechtfertigt. Das wird einfach weder gezeigt noch erwähnt. Da komme ich mir vor, irgendwie wie im Deutschen Reich in der Kriegsberichterstattung, die sich da was zurechtschneiden. Das weiß ich nicht. Also
Ja, und
das
auch
finde ich
hier
wirklich,
wieder
ja.
der kleine Tipp, HSV TV, logisch,
Ja.
aus der Sicht des HSV, da siehst du das, und da wird es auch lange besprochen und eben auch als ja, unglaublicher Fehler natürlich eingeschätzt. Ja, echt schade, dann bleibt es 3-2, und nach dem 4-2 ist klar, denn, irgendwo ist dann da nicht mehr viel möglich, wissen wir ja alle, und dann ist das Ding durch. Aber ein 3-2, da kannst du in den letzten 4 Minuten halt immer noch ein Ding machen, oder es ist eben wahrscheinlicher. Und das ist uns genommen worden quasi. Und ja, Tim Walter hat rot bekommen dafür, dass er sich mit der gegnerischen Bank gestritten hat. Der vierte Offizielle hat wohl mitbekommen, was Tim Walter gesagt hat, aber nicht, was die gegnerische Bank gesagt hat. Die
Ja.
hat dann gelb bekommen und Tim Walter rot. Ich
Macht
finde nur,
auch
dass,
keinen
ja,
Sinn. Also,
genau.
das ist also, und das gleiche Vergehen sozusagen unterschiedlich zu bestrafen, macht keinen Sinn. Auch da muss
Ja.
man sich wieder fragen, was soll das? Ist das irgendwie, ist es da ein Theaterstück oder soll es eine Sportveranstaltung sein? Ich verstehe das nicht.
Also ich
Das,
meine, Tim
das.
Walter hat meiner Meinung nach die rote Karte zumindest dann noch gerechtfertigt mit einer Aktion danach, die ich jetzt völlig überflüssig fand, wie er den vierten Offiziellen da dann nicht, also anstupste, also quasi mit dem Zeigefinger auf die Brust und zwar 3, 4 Mal. Das ist ja eigentlich ja, irgendwie eine Körperlichkeit, die das kannst du nicht bringen, ne? Also das geht gar nicht. Und man kann eigentlich vielleicht froh sein, dass
Ja,
er
er hat sie
jetzt.
sich am Ende dann noch verdient. Das ist
Naja, genau.
richtig. Das wird sich auch sicherlich auf das Strafmaß auswirken. Aber die rote Karte war für was anderes und das ist halt auch nicht nachvollziehbar. Also, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und das entschuldigt dann wird mit Unwissenheit. Also,
Also
das
das
geht nicht.
Strafmaß steht ja schon fest mit einem Spiel
Das
jetzt.
steht fest, ja.
Ja.
8.000 Euro und ein Spiel. Und Horst Rubesch steht an der Linie. Nein, wahrscheinlich der Co-Trainer. Ne? Also, vermute ich mal. Ja, ist gut. Es ist verständlich, dass er sich so aufregt. Dass hinterher den Schiedsrichter nochmal so angeht, das ist für mich nicht verständlich. Aber gut, müssen wir durch. Und bevor die Sendung hier anfing, da ploppte Jan mit so einem Bier, so à la Flensburger, auf.
Ja.
Und was hast du für ein Bier getrunken da? Sagen wir mal. Ah ja,
Ein
plopp.
Kellerbier.
Ein Kellerbier. Jetzt frage ich mich, ist es das offizielle Bier, was in rauen Mengen wohl im Kölner Keller getrunken wird? Oder gab es das schon vorher? Also es wird ja vermutet, also man hat ja solche Vorstellungen, dass da, also ich sage jetzt mal nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also dass es dazu geht wie in einem
Da müssen ganz
Etablissement.
andere Drogen müssen da konsumiert werden. Da kommst du mit Bier, glaube ich, nicht aus bei verschiedenen Entscheidungen da.
Okay.
Ne?
Aber ich werde das Kellerbier mal probieren. Das muss, also wenn es denn nur das Bier ist, das muss ja echt geil sein. Also
Es sei denn, Kellerbier ist so ein neues
Blasen
Pseudonym für Ether oder.
muss. Genau, richtig. Dass du eben nur im Keller trinken kannst, ne? Weil es
Ja.
sonst, weil es verboten ist. Naja. Gut,
Weil du
egal.
sonst vom Balkon springst.
So, Arne, sind wir denn jetzt ängstlich, wie es weitergeht? Oder denkst du, ja, kann man mal verlieren? Aber du hast ja eh das Gefühl, die sind in letzter Zeit nicht so oder sind immer mal wieder anfällig. Hast
Ja,
du.
also ich, jojo, ne, also eine
Mh.
Verletzung, wo glaube ich noch keiner weiß, wie es weitergeht, und eine gelb-rote Karte. Ja, also wenn Schonlau nicht wiederkommt, dann werden wir mit Sicherheit wieder Haier und David in der Anfangsformation sehen. Muheim links, Katterbach rechts, also. Es ist zumindest zweimal die gleiche Aufstellung hintereinander, wo ich eben noch gesagt habe, unsere Stabilität besteht aus Kontinuität. Ja, das wird in dem Fall mit Sicherheit jetzt nicht so sein. Ich denke mal, Kiel ist ja an dem Spieltag bei der Tabellensituation so eine kleine Wundertüte, wo keiner genau weiß, haben die Bock oder haben die nicht Bock.
Ja, vielleicht
Und
weiß Jan das ja. Frag
genau.
ihn mal kurz.
Ja.
Jan, hast du da irgendwelche?
Also, Kiel hat mit Sicherheit Bock, denn bei Kiel kommen ja auch einige ehemalige Aktive aus Hamburg und Aktive vom HSV. Und wenn die nur halb so motiviert darangehen wie der Kaufmann, dann wird das böse anstrengend für diese Viererkette, denn da kommen Louis Holtby, Finn Porath und Fiete Arp. Alles drei ja uns noch gut bekannte ehemalige HSV-Profis. Der Torwart, der ehemalige St. Pauli-Torwart Himmelmann, glaube ich, wird nicht spielen. Das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so gefährlich. Aber auch noch der Ersatzstürmer quasi Vrieth hat Hamburger Vergangenheit. Also der ist in Hamburg geboren und hat seine Fußballkarriere bei Concordia begonnen. Das haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Zettel. Doch trotzdem die gefährlicheren Angreifer von Kiel sind Steven Skripski mit 11 Toren und Fabian Reese mit 7 Toren. Und die beiden legen sich auch gegenseitig die Tore auf, denn mit jeweils 6 und 5 Vorlagen sind sie auch noch die größten Vorlagengeber. Also ich sehe da schon so ein bisschen Gefahr und ich. Ja, um dem vorzugreifen, dem Ende irgendwie, ich sehe, finde auch beängstigend tatsächlich die Signalwirkung, die der HSV jetzt gezeigt hat. Es geht gar nicht um die eigene Einstellung. Vielleicht geht man jetzt mit einer ganz anderen Einstellung aufs Feld. Aber dass in Darmstadt und Heidenheim jetzt angekommen ist, dass der HSV wieder wackelt, ich glaube, das ist auch gefährlich. Ja, in Darmstadt kann man ja quasi fast schon für die erste Liga planen jetzt. Und in Heidenheim wird man jetzt hochmotiviert sein. Da wäre, glaube ich, irgendwie so ein resolutes Auftreten vom HSV deutlich hilfreicher gewesen. Okay, wie gut, wie wird Kiel auftreten? Im letzten Spiel haben wir in Kiel, also in der Hinrunde, der ein oder andere erinnert sich das, haben wir 3:2 gewonnen. Das war aber am Ende noch sehr turbulent, denn wir haben eigentlich 3:0 geführt und die beiden Kieler Tore sind in der 90-Plus-Zeit passiert. Ja, so turbulent wird es denn hoffentlich nicht werden in der Anfangsphase, wie das letzte Spiel aufgehört hat. Aber man muss vorsichtig sein, denn in der letzten Saison haben wir in Kiel 0:1 verloren und zu Hause 1:1 gespielt. Also Kiel ist immer motiviert, wenn es gegen den HSV geht. Das brauchen sie auch, denn die letzten Spiele waren jetzt nicht so erfolgreich. Ein 1:2 gegen den Jahn und ein 1:1 in Sandhausen sind keine ruhmreichen Ergebnisse. Also in Topform sind die normal nicht. In der Tabelle steht man auf Platz 1, Platz 1, auf Platz 9, kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, also ich möchte aber trotzdem hoffen, dass es nicht auf die Einstellung von Kiel ankommt, sondern dass der HSV uns zeigt, dass er eine ganz andere Einstellung hat und an die Spitze den ersten Tabellenplatz sich noch holen will. So, deswegen sage ich, entweder es gibt einen 3:0-Sieg für den HSV oder ein 0:3.
Okay, vielen Dank, Jan. Und ich weiß nicht, ob ich das überhört habe, aber deine Rubrik, wie werden die genannt?
Spitznamen? Ja, bitte.
Ja, wissen wir ja, ne? Die
Ja.
Störche, ne?
Ja,
Irgendwie so.
es sind nicht die
Genau.
Kieler Sprotten, es
Warum?
sind die Störche.
Aber warum wissen wir auch nicht, ne? Oder?
Man sagt, weil das Vereinsheim Storchennest hieß früher.
Ja, gut, das
Ja.
ist Sinn. Arne, ich hatte dich eben unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, also an die Einschätzung, was du jetzt vom HSV erwartest.
Nee, also im Grunde genommen hat Jan ja mit 3-0 und 0-3 alles gesagt, wenn es darum geht, wie erwarten wir den HSV. Ja, bei so einer Mannschaft, die da im Mittelfeld steht, natürlich ist jeder gegen den HSV motiviert. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass also inzwischen so langsam ein bisschen die Saisonphase anfängt, wo so Mannschaften im Mittelfeld dann auch aufgrund ihres Tabellenplatzes so ein bisschen ihre Spielweise anpassen. Es geht nicht mehr viel nach oben und nach unten. Ja, aber auch das kann gefährlich sein. Also ich glaube nicht, dass das ein 3-0 wird, ein berauschendes Fest. Wenn wir viele Tore schießen, kassieren wir auch viele. Ich hoffe, dass das Trainerteam sich auf eine sehr, sehr stabile Defensive konzentriert für dieses Spiel. Und deswegen werden wir nur 1-0 gewinnen.
Yeah, alright. Also ich finde die Infos, dass so viele Hamburger mitspielen bei den Kielern, ist ja eigentlich beruhigend, denn die Hamburger eben, wenn sie tendenziell im letzten Viertel der Saison abschwächeln, dann tun die das gefälligst auch da in Kiel. Also das ist dann eher gleich. Ich bin aber auch der Meinung, dieses Kiel-Trauma haben wir jetzt überwunden, diese vielen Nicht-Siege in den ersten 3 Jahren und da bin ich auch sicher, das wird ein 2-0 für den HSV ganz locker. Ja, also das war's. Schneller Podcast. Ich habe jetzt auch keinen so schlauen Satz, nur eine Sache. Wir werden natürlich das Spiel gewinnen, ist ja völlig klar, denn wir sind die Nummer 1 in der zweiten Liga im Norden ist.
Nur das war. Na.
Ja, nicht besser als die Leistung des HSV. Das Ende. Aber wir geben uns Mühe und hoffentlich berichten wir nächstes Mal über den Sieg. Ne? In diesem Sinne, danke und tschüss.
Tschüss.